Herzlich willkommen zur 50. Disrupting Minds Folge. Wow, 50 Folgen. Das heißt, wir hatten bisher 49 Folgen in ungefähr 2 Jahren aufgenommen. Wir haben den Podcast damals gestartet mit dem Ziel, einfach euch so viele Speaker wie möglich vors Mikro zu holen. Und Mensch, was haben wir für Geschichten gehört übers Gründen zu spannenden Unternehmen? Learnings, Fuck-ups, persönliche Anekdoten, also ein wirklich ganz, ganz bunter Mix. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen und all unseren Gästen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Diese 50. Folge ist ein Special aus mehreren Gründen. Und zwar natürlich, weil es eine runde Zahl ist und ein Jubiläum, aber auch, weil wir uns ab sofort von unserer persönlichen Struktur mit den Kategorien lösen und jetzt Deep Dives machen in einzelne Themen. Und welches Thema würde sich da besser eignen zum Start als das heißeste Thema? Künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, dass wir heute Dr. Theo Pham bei uns zu Gast haben. Sag herzlich willkommen und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Disrupting Minds.
Moin Theo, herzlich willkommen in Hamburg und ja, zum Disrupting Minds Podcast.
Hi Sandra, vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir. Es ist eine besondere Folge für uns, weil es ist die 50. Disrupting Minds Folge. Ich kann es noch gar nicht glauben.
Ich finde es auch super. Ich habe ja immer gesehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich durfte ja auch schon in der Vergangenheit mal zu Gast sein. Habe dann eben auch mitbekommen, dass ihr ja auch immer mehr und noch coolere Gäste gebucht habt. Und das ist jetzt schon die 50. Folge, ist natürlich super. Und ich freue mich natürlich, der Jubiläumsgast sein zu dürfen.
Ja, richtig cool. Wir haben uns nämlich was Besonderes überlegt. Also wir haben ja immer zum Ziel gehabt, auch unsere ganzen Speaker vors Mikro zu holen. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal ein Special mit der 50. Folge und gehen mal tief rein in ein Thema. Und deswegen bist du auch der erste Gast, der zum zweiten Mal bei uns im Podcast ist. Und ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema KI sprechen zu können.
Genau, ich glaube, künstliche Intelligenz ja seit 18 Monaten, ne, seit dem Launch von ChatGPT, ja auf der einen Seite in aller Munde. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die meisten Leute das Thema immer noch nicht so stark annehmen, wie sie es eigentlich annehmen sollten. Darüber können wir ja gleich mal sprechen. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Leute das Thema noch ein bisschen verschlafen.
Ja, das glaube ich auch. Fangen wir ganz kurz von vorne an. Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Theo, ich wohne in München und viele kennen mich vielleicht als Podcaster, als Speaker. Auf LinkedIn bin ich auch recht aktiv und ich unterstütze Unternehmen unter anderem beim Thema KI-Upskilling. Das heißt, ich helfe den Mitarbeiterinnen von Unternehmen dabei, die KI-Tools eben zu beherrschen und dann eben auch im Alltag richtig einzusetzen.
Fangen wir vielleicht mal von vorne an. KI ist ja, also einige sind schon tief drin und andere noch so gar nicht. Wenn man das jetzt mal so als einen großen Topf sieht, wie kann man es so ein bisschen runterbrechen? Was ist eigentlich KI?
Also künstliche Intelligenz ist ja im Prinzip nichts Neues. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, der große Shift war jetzt aber die Einführung von generativer künstlicher Intelligenz. Also es gibt ja die generative künstliche Intelligenz und die analytische KI. Mhm. Und was jetzt der Unterschied? Analytische KI bedeutet, dass Algorithmen im Prinzip bestehende Inhalte analysieren und bewerten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt Empfehlungen bekommen bei Amazon, bei TikTok, bei Spotify und so weiter, da ist eben analytische KI am Werk. Mhm. Und die ist für uns als Menschen vielleicht auch gar nicht so interessant, weil wir ja selber nichts machen können. Wir konsumieren es mehr oder weniger und verlassen uns auf das, was im Hintergrund mit den Algorithmen passiert. Und bei der generativen künstlichen Intelligenz, da wird es für uns nämlich jetzt spannend, weil wir jetzt auf einmal selbst Dinge erschaffen können. Wir können eben Texte erschaffen mit ChatGPT, wir können Bilder erstellen, Videos, Sounds, wir können sogar eigene Programme, Apps und Webseiten bauen. Und deshalb, glaube ich, gab es jetzt eben diesen großen Hype auch um generative KI, weil das jetzt eben uns alle irgendwie betrifft und jetzt eben nicht nur die paar Programmierer, die im Hintergrund die TikTok-Algorithmen bauen.
Ja, total, weil wir es ja auch alle, also fast für alle, ob es jetzt privat ist, wenn man mal schnell einen Text schreiben will, ne? Oder natürlich auch im Job nutzen können. Was würdest du sagen, auf welche Unternehmensbereiche hat es den größten Impact?
Also das Spannende an generativer KI ist, dass wirklich alle Unternehmensbereiche davon profitieren können. Oftmals ist es ja so, dass bei diesen ganzen Marketing-Hypes das halt primär ein Thema ist für Marketing, für Content-Creation, für Social Media. Wenn wir jetzt zum Beispiel über, TikTok oder ähnliche Plattformen sprechen. Und jetzt sieht man eben, dass egal in welchem Bereich du arbeitest, egal ob du im Bereich Marketing arbeitest oder Human Resources oder Finance oder Logistik, du kannst halt vom Thema generativer KI eben profitieren. Du musst aber natürlich die richtigen Tools für dich identifizieren und dann natürlich auch die richtigen Use Cases finden.
Und wenn ich jetzt Inhaberin eines mittelständischen Unternehmens bin und jetzt bin ich belesen und kenne vielleicht auch ein paar Tools und so und will das aber jetzt irgendwie in meine Firma bringen und denke mir, oje, oje, die haben da vielleicht alle gar keinen Bock drauf und ich weiß auch gar nicht, wo ich wie damit starte. Was würdest du empfehlen?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen einfach nur, okay, das ist jetzt KI, das ist ein neues Marketing-Tool, jetzt lass doch mal irgendeinen Chatbot auf unserer Webseite implementieren. Und das war im Prinzip dann schon die ganze KI-Strategie. Mhm. Das wird einfach nur als neue Plattform gesehen, so wie Leute vielleicht sagen, sie haben einen TikTok-Channel. Ich glaube, das ganze Thema generative KI ist viel tiefliegender, das ist tiefgründiger. Insofern, dass das eigentlich jeder können muss. Das heißt, jeder kann dadurch produktiver werden. Das heißt, für mich als Unternehmen ist jetzt gar nicht unbedingt der Impact, dass jetzt nur das Marketing-Team jetzt eine neue Aktion damit macht, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Mitarbeiterinnen habe, dass die jetzt vielleicht die Produktivität von 1500 oder von 2000 erreichen können. Ja? Und das ist ja eigentlich der große Traum, weil wir alle haben ja zu viel zu tun. Alle sprechen ja vom Fachkräftemangel. Wir haben vielleicht auch überhaupt nicht die Ressourcen, um neue Personen einzustellen. Vielleicht haben wir die Ressourcen, aber finden nicht die richtigen Personen. Vielleicht auch gerade ein Mittelständler auf dem, ne, in jetzt vielleicht nicht in den Top-Großstädten in Deutschland.
Ja, klar.
Und die können natürlich mit KI sozusagen ein Heer an, kostenlosen Praktikanten in Anführungszeichen sich eben einstellen, wenn man die dann eben auch richtig sozusagen instruiert.
Und wie würde man, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ne, wie würde man anfangen? Also angenommen, ich bin jetzt Inhaberin eines solchen Unternehmens. So. Was würdest du mir erstmal sagen, welche Tools müsste ich mir vielleicht selber angucken, bevor ich damit durch meine Firma laufe und sage, das müsst ihr machen?
Also prinzipiell kann man erstmal unterscheiden, welche Art von Content man erstellen möchte. Mhm. Also da gibt es ja, also gibt mittlerweile generative KI-Tools für alles Mögliche. Es gibt ja, du kannst ja irgendwie Texte erstellen, Datenanalyse, dann eben Präsentationen bauen, Bilder, Videos und Audio. Und ich unterscheide da eigentlich immer zwischen Produktivitätstools und Kreativitätstools. Mhm. Produktivitätstools ist eigentlich das, was der normale Office-Worker so macht. Mhm. Eben ne, Texte, Daten und PDF-Dateien.
Also das heißt mit dem
Präsentation
Ziel,
erstellen.
Effizienz.
Genau, effizienter
Gewinn,
zu werden.
Ja,
genau, ja. Und das kann wirklich wahrscheinlich jeder im Unternehmen gebrauchen. Ja? Das ist wahrscheinlich für 100% der Leute relevant. Also nicht jeder im Unternehmen erstellt jetzt irgendwie ständig KI-Videos oder KI-Sounds oder Songs oder sowas. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Aber jeder kann natürlich von diesen Produktivitätstools eben profitieren. Und das ist dann eben die Frage, okay, wie bringt man den Leuten diese Tools eben bei? Da arbeite ich auch mit vielen Unternehmen zusammen in diesem Upskilling. Und da ist eben auch ganz spannend, dass manche Unternehmen sagen, hey, das reicht uns schon, wenn 20 Leute das bei uns lernen. Und andere sagen, nee, bei uns muss es halt wirklich jeder lernen, weil sonst ja ein Jahr total abgehängt werden.
Ja, klar. Aber nochmal konkret, welche Tools sollte ich mir dann angucken?
Genau. Also, das Gute ist, 5 bis 10 Tools reichen wahrscheinlich schon.
Okay, das klingt ja erstmal viel.
Klingt erstmal viel, aber es gibt ja irgendwie tausende von diesen Tools
ja,
und da
klar.
Verliert man ja mal so ein bisschen Überblick.
Voll.
Ich denke, die meisten, die werden mit ChatGPT Plus beziehungsweise Microsoft Copilot schon mal sehr gut fahren, was eben diese Produktivitätssachen angeht.
Erzähl mal, was du damit machen kannst, bitte.
Genau, also du kannst damit Texte schreiben und du kannst Daten analysieren. Du kannst Texte zusammenfassen. Was sind jetzt zum Beispiel Use Cases? Also nehmen wir an, du hast jetzt eine riesige Excel-Tabelle. Da ist es ja manchmal so, dass du schon weißt, welche Fragen du stellen möchtest, aber vielleicht nicht der super Excel-Profi bist. Du weißt vielleicht nicht so genau, wie das funktioniert mit den S-Verweisen, Pivot-Tabellen, wie man irgendwelche Charts baut, wie man irgendwelche statistischen Analysen macht
und so weiter. Macht einem das doch gar nicht so viel Spaß und man möchte das nicht machen.
Genau. Und jetzt ist es aber so, dass jetzt du diesen großen Datensatz und kannst jetzt einfach konkrete Fragen stellen.
Okay.
Nehmen wir an, du hast jetzt ein Online-Shop und hast irgendwelche Abverkaufsstatistiken und möchtest gerne wissen, hey, was sind denn meine Top-Produkte? Welche Produkte laufen denn überhaupt nicht? Welche sollte ich denn jetzt aussortieren? Welche Hersteller bescheren mir ständig irgendwelche Retouren oder sowas, ne? Wer sind eigentlich meine Top-Kunden? Das sind ja solche Sachen, für die du ja in der Vergangenheit dann irgendwie schon dich ein bisschen mit Excel auskennen musstest.
Klar.
Und jetzt kannst du solche Sachen einfach erfragen, weil du ja einfach einen Dialog führen kannst mit diesen Tools. Das heißt, du gibst einfach in menschlicher Sprache halt deine Frage ein, so ganz doof, sowas wie.
Also ich ziehe mein 98-zeiliges Excel-Sheet mit irgendwelchen Daten, kann ich da reinziehen?
Genau, das kannst du dann entweder in so ein Tool wie ChatGPT reinziehen, beziehungsweise in Microsoft Office gibt es jetzt ja auch diese Copilot-Funktion.
Ja.
Das heißt, da findest du jetzt eigentlich in den meisten Microsoft-Programmen jetzt eben diesen Knopf, eben Copilot. Funktioniert mal mehr oder weniger gut. Mhm. Aber dann kannst du quasi halt auch sozusagen dann direkt mit dem Datensatz interagieren.
Mhm.
Das heißt, du kannst eben Fragen eben dazu stellen. Und das ist halt super cool, weil im Prinzip dadurch jetzt jeder, ich sag mal, eher zum Generalisten wird. Also du musst jetzt nicht mehr spezialisiert sein irgendwie auf Datenanalyse oder dich super gut in Excel auskennen, sondern es reicht eigentlich schon, wenn du eben gute Fragen stellen kannst. Mhm. Und die generative KI, die übersetzt quasi deine menschliche Frage quasi in die Abfrage und erstellt dir halt deine statistische Analyse oder eben auch deine Charts.
Cool. Also das wäre das Erste wahrscheinlich, was ich mir angucken würde.
Genau, Datenanalyse. Aber es gibt ja auch viele Leute, die mit Reports arbeiten. Also wenn du zum Beispiel im Finance-Bereich bist, ne, dann arbeitest du vielleicht, ist dein Job vielleicht die Jahresabschlüsse von irgendwelchen Unternehmen zu analysieren. Diese Jahresabschlüsse, die sind irgendwie, weiß nicht, 200 Seiten lang, furchtbar viel Text, mal auf Deutsch, mal auf Englisch.
Mhm.
Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, okay, fass mir doch mal diesen Report zusammen. Was sind denn die wichtigsten Insights aus dem Report?
Mhm.
Wie läuft denn das Geschäft von Apple in, weiß nicht, Asien zum Beispiel? Oder du kannst auch mehrere Dokumente gleichzeitig reinziehen und sagen, hey, hier sind irgendwie 5 Reports von Amazon, Apple und Microsoft.
Vergleich mir
die doch mal miteinander.
Okay.
Oder hier sind irgendwie 5 Dokumente, irgendwie 2020, 21, 22, 23. Vergleich mir doch mal, wie sich die Zahlen da entwickelt haben in der Zeit. Und du als normaler Mensch ohne KI müsstest dich ja sonst hinsetzen und jedes dieser Dokumente sonst irgendwie durchlesen, irgendwie screenen, die richtigen Zahlen irgendwie rauskopieren, in ein Dokument packen, daraus dann vielleicht noch einen Text schreiben oder eine Präsentation bauen. Und das kannst du jetzt halt alles innerhalb von, weiß nicht, paar Sekunden, paar Minuten eben mit diesen KI-Tools machen.
Ja, richtig cool. Was sind noch weitere Beispiele für gute Tools, die, ich sag mal, die sich jeder angucken sollte? Wenn du sagst, es reichen, was hast du gerade gesagt, 8 bis 12 reichen?
Nee, 5 bis 10, genau, ja. Nee, jetzt hatten wir ChatGPT und da vielleicht auch noch dazu gesagt, vielleicht eher die Enterprise-Variante für Unternehmen. Das bedeutet einfach nur, dass...
Das ist die Plus-Variante, ne? Oder gibt es noch eine andere?
Das ist immer ein bisschen schwierig. Also Plus bedeutet letztendlich erstmal...
Du zahlst.
Genau, Plus bedeutet erstmal, man muss dafür zahlen und es hat eben viele Features.
Mhm.
Und Enterprise bedeutet eben nochmal, dass es eben für Unternehmen gemacht ist, sodass jetzt zum Beispiel deine Daten sozusagen nicht verwendet werden, um deren Modelle zu trainieren.
Okay.
Als Beispiel.
Mhm.
Weil das ist ja tatsächlich noch ein Hindernis, dass eben viele Unternehmen dann eben sagen, okay, finden wir eigentlich ganz cool, aber sind unsere Daten denn sicher? Wir wollen doch nicht, dass unsere Konkurrenz jetzt auch von uns lernt. Wenn wir jetzt BMW sind, wollen wir ja nicht, dass unsere geheime Strategie jetzt in ChatGPT landet und Mercedes sich das quasi jetzt auch raussuchen kann.
Verständlicherweise.
Und bei diesen Enterprise-Tools ist es dann eben immer so, dass es halt total isoliert wird, dass eben nichts, was ihr da eingibt als Unternehmen, dann quasi zum Learning von den Modellen verwendet wird.
Mhm. Okay.
Genau. Genau, du hast ja nach weiteren Tools gefragt.
Richtig.
Wenn es zum Beispiel ums Bauen von Präsentationen geht, damit verbringen wir ja alle viel zu viel Zeit, ne? Extrem nervig, Präsentationen zu bauen. Und da gibt es jetzt ein Tool, das nennt sich Gamma. Und da kannst du im Prinzip mit einem Prompt eine Präsentation erstellen lassen.
Okay, cool. Sag mal ein Beispiel. Was kann ich?
Du könntest jetzt eingeben einfach, mach mir mal einen Businessplan für eine vegane Burgerkette in Hamburg.
Okay.
Zum Beispiel, ne? Und dann versucht das Tool eben zu verstehen, okay, was bedeutet vegane Burgerkette in Hamburg, was ist ein guter Businessplan und so weiter.
Stellt es mir Rückfragen?
An der Stelle jetzt noch nicht.
Mhm.
Das heißt, das generiert dir erstmal dann irgendwie so deine 10 Slides. Und dann kannst du aber vorher schon eingeben, okay, wer ist denn die Zielgruppe, wie viel Text soll da denn eigentlich drauf sein, wie soll denn die Tonalität der Präsentation sein. Das heißt, da wird dann eben diese Präsentation erstellt und die kannst du dann eben auch nochmal dann manuell bearbeiten.
Mhm.
Aber du hast halt innerhalb von 10 Sekunden dann halt so deinen Businessplan, ja,
cool.
Der ist natürlich nicht so gut, wie wenn du dich jetzt selbst 40 Stunden dran setzt, aber gerade wenn du mal so einen ersten Entwurf brauchst.
Oder sagen, aber du hast ja erstmal eine Basis, mit der du, also ich denke, das gilt ja für viele Sachen, ne? Dass du nicht immer vielleicht die 100% Lösung rausziehst, aber du bist schon mal bei 85 und kannst den Rest dann halt reinpacken und darauf deine Zeit verwenden.
Ja, genau. Und das Problem bei den meisten KI-Tools oder bei unseren meisten, ich sag mal, Workflows ist ja eigentlich immer, dass wir vor diesem leeren Blatt Papier stehen und nicht so richtig wissen, wo wir anfangen sollen. Und dann kann uns KI, wenn wir das eben richtig prompten können, natürlich total weiterhelfen. Wie gesagt, beim Thema Präsentationen eben erstellen oder auch gerade beim Thema Mediaproduktion. Jetzt sind wir ja gerade in einem Podcast-Studio und wir nehmen ja auch einen Videopodcast auf. Und ein Workflow, der ja ganz gängig ist, ist ja zu sagen, hey, wir haben jetzt dieses wunderbare Video, dieses 1-Stunden-Video als Longform-Content. Wir möchten aber gerne Highlight-Clips posten für TikTok oder für Instagram. So, der Mensch muss sich jetzt hinsetzen und sich jetzt 1 Stunde lang das Ganze anschauen, das Ganze irgendwie screenen nach irgendwie spannenden Folgen, nach spannenden Sequenzen. Das Ganze dann cutten, ins Hochformat bringen, eben für Social Media. Und das Ganze auch noch untertiteln. Dauert unfassbar lange.
Ja.
Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, einfach den Clip von unserer Longform einfach in so ein Tool reinzuschmeißen. Und was macht jetzt die KI? Die KI, die transkribiert erstmal alles, was wir so erzählen. Ne? Das heißt, die hat ja quasi den Text dann vorliegen.
Ja.
Anhand des Textes kann die KI eben analysieren, okay, das war jetzt mega spannend und das war jetzt eher so ein bisschen, ne, so Gelaber am Anfang.
Mhm.
Und dann identifiziert die KI eben die spannenden Stellen. Und dann kann die KI natürlich auch diese Stellen identifizieren, dann eben auch schon editen, mhm, in 30 Sekunden zum Beispiel, das Ganze auch schon ins Hochformat bringen, dass auch erkannt wird, okay, wer ist jetzt eigentlich der Sprecher? Das heißt, da gibt es eben auch so diesen Splitscreen,
ja,
dass dann hin und her gewechselt wird zwischen, ne, zwischen dir und zwischen mir. Das Ganze wird auch noch untertitelt. Dann werden auch noch die Wörter animiert, die gerade gesprochen werden, Emojis erstellt und so. Und dann kann eben so eine KI einfach 30 von diesen Clips produzieren. Und alles, was du machen musstest, war einfach zu sagen, hey, hier ist der Clip, mach mal.
Mhm.
Und dann kommen eben 30 Clips daraus geputzt.
Ja, cool. Da hast du natürlich eine super Basis, da kannst du noch ein bisschen dran rumfeilen, aber okay.
Genau, und das ist halt wirklich eine Tätigkeit, die ja sonst einen Menschen, also vielleicht zig Stunden kosten würde,
mhm,
das zu machen. Und ich glaube, das sind halt so diese Sachen, wo KI halt total weiterhilft. Also jetzt nicht immer nur zu denken, okay, das, was wir eh schon machen, können wir das mit KI irgendwie schneller machen?
Mhm.
Also ja, auch.
Mhm.
Aber vielleicht gibt es Sachen, die wir Stand heute überhaupt nicht machen würden, weil es zu aufwendig ist,
ja,
wie eben diese Clips zu erstellen. Und auf einmal ist es eben eine Option.
Mhm. Ja, cool. Sonst noch irgendwelche Tools, wo du sagst so, also wir können leider heute wahrscheinlich nicht zehn on Detail durchgehen, aber wenn du nochmal so zwei Highlights vielleicht nennen möchtest?
Ich glaube, wenn man im Bereich Bildbearbeitung und Videoschnitt, mhm, arbeitet, dann sind natürlich Canva, Midjourney,
mhm,
und diese ganze Adobe Suite natürlich super cool.
Ja.
Und da geht es ja einerseits darum, eben mit KI dann eben neue Inhalte zu kreieren,
mhm,
wie zum Beispiel neue Bilder, neue Videos oder natürlich auch zu bearbeiten. Und bei mir ist es so, ich kann halt keine klassische Bildbearbeitung machen in Photoshop, war mir immer viel zu kompliziert.
Mhm.
Und jetzt kannst du mit KI einfach alles prompten. Das heißt, du kannst ja sagen, okay, stell das mal frei oder, mhm, färb das mal um oder
mach
mal den Hintergrund weg oder sowas. Ne? Genau, ja. Und ne, also dieses ganze Editing,
mhm,
das kannst du jetzt eben auch alles so mit diesem Prompting machen.
Mhm.
Und das ist auch super cool. Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen.
Prompting nochmal für alle heißt?
Prompting ist ja im Prinzip einfach nur die Befehle, die du halt in die Tools eingibst.
Mhm.
Das heißt, diese Instruktionen.
Okay.
Wobei, das kann man halt auch so oder so, also in unterschiedlicher Qualität machen.
Mhm.
Du kannst halt, auf der einen Seite gibt es halt Leute, die benutzen halt ChatGPT so ein bisschen wie Google und schreiben halt einfach rein, erklär mir, wie funktioniert XY, ne?
Mhm.
Also kannst du natürlich machen. Und dann gibt es halt die Leute, die halt sehr ausführliche Prompts reinschreiben und diese Tools eigentlich eher nicht wie eine Suchmaschine benutzen, sondern eher wie so ein Praktikant oder wie eine Agentur behandeln.
Mhm.
Und eine Agentur, die willst du auch briefen. Das heißt, beim Prompting geht es eigentlich eher um ein ausführliches Briefing, dass du eben der KI genau sagst, was da jetzt eigentlich gemacht wird.
Ja, okay.
Genau, dann kannst du eben der KI sagen, okay, das ist der Kontext, hierum geht es, wir sind BMW, du bist Social Media Manager bei BMW, wir wollen jetzt eine TikTok-Strategie erstellen, um mehr weibliche Gen-Z-Follower zu erreichen.
Mhm.
Machen wir mal eine Strategie in Tabellenform mit den folgenden Kennzahlen, mit den folgenden Kriterien und so weiter. Und das wäre dann ein ausführlicherer Prompt. Und das muss man natürlich dann auch erstmal lernen.
Du musst ja erstmal lernen, wie man das dann auch macht, oder?
Ja, genau. Und du brauchst da eben beides.
Wie musst du die Frage stellen, um die Antwort zu bekommen, die du haben willst?
Genau, und dafür musst du eben zwei Sachen können. Also,
mhm,
dieser Prompt-Engineer, über den immer viel gesprochen wird, der vereinbart eigentlich zwei Kompetenzen. Auf der einen Seite eben die KI-Skills,
mhm, ne,
also weiß eben, wie man die Tools benutzt, was die können und so weiter. Und dann natürlich auch die Fachexpertise. Denn ich kann dir ein Beispiel geben, ich kenne mich relativ gut mit diesen KI-Tools aus, aber weiß natürlich jetzt nichts über Medizin.
Mhm.
Ja, das heißt, also du willst nicht, dass ich jetzt mit Hilfe von KI irgendein medizinisches Gutachten schreibe,
mhm,
und du willst auch nicht, dass ich jetzt irgendwelche Röntgenbilder analysiere mit Hilfe von KI-Tools. Aber jemand, der natürlich Arzt ist, der kann natürlich sich selber durch KI-Tools nochmal total hebeln. Das heißt, du brauchst halt schon noch beides, eine gewisse Fachexpertise plus dann eben diese KI-Kompetenz.
Mhm. Total spannend, auch was ist, wenn du gerade mit Stichwort Medizin, gibt es wahrscheinlich auch ein sehr breites Feld an Tools, die schon genutzt werden können.
Das ist total spannend, weil jetzt eben auch die ersten Unternehmen jetzt eben auch schon bekannt geben, wie sie jetzt eben auch KI-Tools nutzen wollen.
Mhm.
Also zum Beispiel die Firma Moderna, die hat gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren 15 neue Produkte auf den Markt bringen und haben jetzt dafür, ich glaube, ich meine 400 verschiedene GPTs, also sozusagen Instanzen von ChatGPT,
mhm,
bei sich eben installiert, die dann eben sozusagen die ganzen Arbeitsabläufe optimieren sollen. Also von Research bis hin zu Analysen, bis hin zu Legal.
Mhm.
Das heißt, da wurden halt einfach solche Chatbots, sag ich mal, angepasst für die Bedürfnisse eben von einer Pharmafirma. Das heißt, die laden da auch alle ihre Daten rein.
Mhm.
Die haben das Ganze eben für sich customized. Und das ist eben super spannend, dass man jetzt eben sieht, dass Unternehmen das jetzt eben nicht nur benutzen, um halt ein paar ja, lustige Texte mal zu schreiben, sondern wirklich sagen, nee, das ist irgendwie ganz tief verwurzelt in unserem ja, Forschungs- und Entwicklungsprozess.
Mhm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, so was mache ich jetzt, wenn ich ein Unternehmen habe und ich möchte irgendwie, weiß ich, okay, ich kann wahrscheinlich mit KI, ich kann effizienter werden, ich kann Kosten sparen, wahrscheinlich kann ich auch meine Umsätze damit irgendwie nach oben schrauben. Wie funktioniert das? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also auch da ist es zum Beispiel im Marketing so, dass, nehmen wir an, du willst jetzt internationalisieren. Mhm. Dann ist es ja so, dass du ja in der Vergangenheit dafür ganz viele Ressourcen gebraucht hast. Du musst ja irgendwie Leute haben, die dann die ganzen internationalen Texte schreiben, dann vielleicht Webseiten bauen und so weiter, Videos dann eben auch erstellen. Mhm. Und das ist jetzt mit KI natürlich auch alles viel einfacher. Also da gibt es ja wirklich schon die Möglichkeit zu sagen, also nehmen wir an, du bist jetzt, das sind jetzt irgendwelche Produktvideos, die kannst du jetzt im Prinzip mit einem Klick in 10 verschiedene Sprachen übersetzen. Mhm. Ne, weil die KI dann einfach das Ganze dann für dich macht und sagt, okay, gut, wir übersetzen jetzt das Gesprochene in unterschiedliche Sprachen. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese digitalen Avatare. Mhm. Du kannst zum Beispiel jetzt deinen eigenen Influencer mehr oder weniger bauen. Du könntest jetzt zum Beispiel dich jetzt eben digitalisieren. Cool. Und jetzt sagen, okay, jetzt gibt es die virtuelle Sandra. Und die kann ich dann quasi mit Texten füttern. Mhm. Und die wird dann eben in deiner natürlichen Stimme diese Texte dann eben auch wiedergeben, eben auch mit der entsprechenden Lippensynchronisation. Und wenn du dann aber sagst, okay, das Gleiche nochmal in 10 verschiedenen Sprachen, in Japanisch, Französisch, Italienisch, dann wird die KI das eben auch automatisch machen.
Okay, Wahnsinn, wenn man überlegt, ne, allein für, also für Übersetzungsgeschichten, wie viele Ressourcen das früher gebunden hat und wie einfach es jetzt geht oder ja. Und also Text ja sowieso, ich glaube, das ist ja das, womit es auch so ein bisschen gestartet ist. Wenn wir nochmal auf die Unternehmen gucken, ja. Also wir arbeiten ja schon lange zusammen und man kann dich ja bei uns buchen, nicht nur für alle möglichen Talk-Formate, sondern eben auch für deine Upskilling-Programme und Masterclasses zum Thema Social Media, aber jetzt auch zum Thema KI. Erzähl mal bitte ein bisschen darüber, wie sieht so ein KI-Upskilling-Programm beziehungsweise so Masterclasses bei dir aus?
Also diese AI Masterclass nennen wir das Format. Mhm. Das sind eben 2x2 Stunden Live-Training. Und in diesen 2x2 Stunden geht es eben darum, dass man eben die wichtigsten KI-Tools kennenlernt und dann eben auch angepasst an sein Unternehmen dann eben auch einsetzt. Das heißt, das Training ist immer ein bisschen anders, je nachdem, ob du jetzt im Bereich Kosmetik, Konsumgüter, Versicherung oder Automobil bist. Mhm. Das Ganze wird dann eben angepasst an das jeweilige Unternehmen, dass wir natürlich die richtigen Tools haben und auch die richtigen Use Cases. Warum ist es jetzt ein Live-Format? Also es sind ja also virtuelle Sessions, aber im Live-Format. Der Grund dafür ist, dass aus meiner Sicht die Leute besser lernen, wenn sie eben so einen festen oder verbindlichen Termin haben und auch zusammen mit ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen eben zusammen auch diese Aufgaben machen können. Das heißt, ich würde dir zum Beispiel zeigen, hey, wie macht man einen Businessplan mit ChatGPT? Oder wie erstellt man jetzt zum Beispiel Präsentationen für, weiß nicht, einen B2B Software-Sales-Pitch oder sowas. Yeah. Ne? Ich würde dann eben zeigen, wie das funktioniert. Und dann teilt man sich in Breakout-Gruppen dann eben auf. Und dann würde man eben zu zweit oder zu dritt dann eben auch die entsprechenden Übungen sozusagen nachmachen, aber angepasst dann eben auf den Unternehmenskontext. Mhm.
Und das ist virtuell alles, oder?
Das ist alles virtuell, ja. Genau, ja. Und das heißt, man kann eigentlich von A bis Z eigentlich diese ganzen Sachen, die man eh so im Alltag im Unternehmen macht, eigentlich einmal durchspielen, eben mit KI-Tools. Das heißt, nehmen wir an, du bist jetzt ein Unternehmen aus der Konsumgüterbranche und du sagst jetzt, okay, wir wollen jetzt ein neues Produkt launchen. Dann würdest du ja in der Regel ja ne, irgendwie eine Art Markteintrittsstrategie dir überlegen, eine Marketingstrategie, dann vielleicht Produkttexte, müsstest dann dafür Marketingkampagnen planen, Google-Kampagnen aufsetzen, Präsentationen bauen, Bilder bauen, Videos bauen und so weiter und so fort, eine Webseite bauen. Und das machen wir dann alles innerhalb dieser 4 Stunden, eben mit Hilfe von KI-Tools, sodass man wirklich von A bis Z das Ganze mal durchgespielt hat.
Und das ist ein Blog oder an unterschiedlichen Tagen?
Das sind 2x2 Stunden unterschiedlichen Tagen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass es halt im Internet erstmal super viele Ressourcen zu KI gibt. Ja? Bin ich auch ein großer Fan davon, dass es halt wirklich sehr viel gibt. Das Ganze ja auch auf YouTube und TikTok. Also ich lerne selbst auch super viel auf TikTok über solche KI-Tools. Ich glaube, der Vorteil gerade für Unternehmen ist ja, dass man das Ganze natürlich an deren Kontext eben anpasst. Mhm. Dass die Leute dann eben auch zusammenarbeiten und dass nicht nur eine Person sich irgendwie vor den Rechner setzt und sich irgendwelche Videos so ein bisschen passiv reinzieht.
Ja.
Und es geht eben auch darum, dass man die Tools aktiv ausprobiert.
Ja, dass man sie anwendet, ne? So lernt man ja auch am besten.
Ja, genau. Die meisten haben jetzt ja nicht irgendwie Zugänge zu allen Tools oder sowas, ne? Und schließen jetzt nicht irgendwie 10 Abos ab.
Und du sagst ja auch selber, also klar, es gibt alles im Internet, aber wenn du jetzt da nicht weißt, in dem Wald vor lauter Bäumen, wo du irgendwie anfangen sollst, ist natürlich auch super, wenn man da ja einen guten Startpunkt hat und das vor allen Dingen natürlich auch zusammen mit den Kollegen macht.
Was halt auch wichtig ist, dass die Unternehmen dann halt auch nochmal ihre eigenen Guidelines haben. Das heißt, die sagen dann auch nochmal ganz klar, wie sollen die Tools eigentlich benutzt werden, was darf man machen, was darf man nicht machen. Mhm. Das heißt, dass man vielleicht irgendwelche Datensätze eben nicht einfach so hochladen darf. Ja?
Ja, okay.
Oder nur in bestimmten Versionen, jetzt zum Beispiel von ChatGPT. Wenn es auch darum geht, dürfen wir die Bilder, die wir da produzieren, dann auch überhaupt kommerziell verwenden.
Ja.
Und das ist dann, glaube ich, halt wichtig, dass es da eine einheitliche Regelung auch für den Unternehmen gibt, die auch an die Mitarbeiter kommuniziert wird und nicht alle sozusagen mal alleine losgehen, sich alle selbst irgendwelche Tools hochladen, vielleicht auch von nicht so seriösen Anbietern.
Funktioniert ja auch bei vielen nicht. Also manchmal ist ja schon schwierig, wenn man Calls mit Google irgendwie macht. Das ist so geblockt. Klar. Also Guidelines brauchst du, aber ein wichtiges Thema. Also,
genau. Aber das ist halt auch das Spannende, dass es halt, wie gesagt, die Unternehmen sehr unterschiedlich angehen, denn ich habe halt tatsächlich Kunden, die dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt für 1000 Mitarbeiterinnen,
ja.
Weil jeder das lernen soll. Und andere Unternehmen, die haben halt gesagt, ja, das reicht uns schon, wenn unsere, weiß nicht, Marketingabteilung das kann. Ja.
Gibt es so typische Abteilungen eigentlich, wo, also wenn du jetzt sagst, entweder ist es irgendwie eine Abteilung oder es ist das ganze Unternehmen. Gibt es so klassische Abteilungen, mit denen angefangen wird, wenn es jetzt nicht das ganze Unternehmen ist?
Genau, es gibt zwei Abteilungen, die meistens damit anfangen. Das eine ist natürlich im Marketing, weil die halt eh immer sehr neugierig sind und halt immer die neuen Tools ausprobieren wollen. Und weil gerade im Bereich, ich sag mal, Kreativität, Produktion von Media-Assets, natürlich KI für die super hilfreich ist.
Klar.
Spannenderweise ist die nächste Abteilung aber die HR-Abteilung.
Das hätte ich sofort gedacht.
Denn die HR-Abteilung, die hat da eigentlich so zwei, ich sag mal, Sichtweisen drauf. Auf der einen Seite möchte die HR selber natürlich von den Tools profitieren und fragt sich natürlich auch, hey, wir haben so viel zu tun, wir haben jetzt irgendwie auch meistens relativ kleine Teams. Wie können wir denn jetzt mithilfe von KR jetzt irgendwie besser unsere Trainingskonzepte machen, vielleicht Mitarbeitergespräche führen, vielleicht auch im Bereich Hochschulmarketing, Employer Branding oder eben auch Recruiting jetzt eben auf KI eben einsetzen. Das heißt, die wollen natürlich selbst ihre Arbeitsworkflows optimieren. Und auf der anderen Seite sind die natürlich auch dafür zuständig, auch die anderen Departments natürlich auch weiter zu schulen. Also das ganze Thema Learning und Development.
Ich würde sagen, die haben ja alle ihre Weiterbildungsbudgets dann auch in den vor allem größeren Unternehmen pro Kopf.
Ja, genau. Das heißt, die sind oftmals auch sozusagen so ein bisschen die Versuchskaninchen.
Ja.
Das heißt, die selbst finden es natürlich total spannend, aber wollen natürlich für sich, aber wollen natürlich eben auch erfahren, okay, ist das denn was für den Rest des Unternehmens? Und da ist eben oftmals so, dass eben die HR-Abteilung zuerst diese Trainings macht und dann sofort sagt, okay, für folgende Abteilungen wird es einen riesen Benefit bringen und dann rollen wir das dann eben auch aus über das gesamte Unternehmen.
Und ist es dann auf deiner Erfahrung nach auf freiwilliger Basis oder müssen alle das machen?
Sehr unterschiedlich. Ja. Ich glaube, es gibt manche Unternehmen, die stellen es als Angebot zur Verfügung und dann kann man sich eben dafür sozusagen, man kann dran teilnehmen. Und dann gibt es andere Unternehmen, die machen das eher ein bisschen zur Pflicht.
Ja.
Und rein von der Notwendigkeit her, glaube ich eigentlich, dass es jeder können sollte. Ne? Also klar, bin ich so ein bisschen biased, ne, weil ich das natürlich anbiete. Aber ich denke über diese KI-Skills so ein bisschen nach wie über Lesen und Schreiben oder über, ich sag mal, Computerkompetenz. Also ich sage immer, KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Das heißt, du würdest ja heute auch niemanden einstellen, der jetzt nicht Google bedienen kann.
Nee, klar.
Oder nicht das Internet oder so. Und genauso wirst du in Zukunft einfach nicht besonders produktiv sein, wenn du halt keine KI-Tools dann eben benutzt.
Auf jeden Fall.
Und es gibt eben Unternehmen, die halt, also gerade kleine Unternehmen, die haben es ein bisschen einfacher. Die sagen halt, okay, wir haben hier nur 10 oder 100 Mitarbeiter. Jeder von denen muss jetzt eben diese KI-Tools beherrschen, weil wir halt dadurch halt so produktiv sind wie ein viel größeres Unternehmen.
Ja, klar.
Und da ist natürlich einfacher, das zu implementieren, als wenn du jetzt sagst, okay, wir müssen jetzt ein Learning- und Development-Projekt für 5000 Mitarbeiter machen.
Ja.
Aber prinzipiell glaube ich, dass der Ansatz richtiger ist, zu sagen, jeder soll und muss diese Tools nutzen, auch wenn es sich jetzt so ein bisschen diktatorisch anhört. Weil sonst hast du halt ein Unternehmen, in dem halt manche das können, manche können es halt irgendwie nicht. Dann hast du halt vollkommen unterschiedliche Standards, daneben auch vollkommen unterschiedliche Wissensstände. Und dann hast du halt einfach manche Abteilungen, die halt total, die relativ unproduktiv sind im Vergleich zu den anderen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, da eine gewisse,
Stringenz auch einfach zu haben.
Ja, Harmonisierung dann eben auch zu haben.
Klar.
Und dann irgendwann auch noch sagen zu können, hey, wir haben jetzt eben neue Workflows. Das Erstellen von einer Präsentation dauert halt nicht mehr 10 Stunden, sondern halt nur noch 2 Stunden, weil wir jetzt ja mit KI arbeiten.
Ja. Ja, macht total Sinn. Hast du manchmal auch mit Widerständen zu tun? Hast du da manchmal Leute sitzen, von denen du denkst, so, boah, der hat ja gerade gar keinen Bock da drauf, muss da aber sitzen?
Das eigentlich nicht. Also das Schöne ist halt, dass diese Tools super intuitiv zu bedienen sind und man den Nutzen auch sofort sieht.
Ja.
Also jeder, der mal damit gearbeitet hat, der sieht eigentlich sofort, okay, das ist extrem nützlich.
Mhm.
Ich glaube, ein Problem, was man vielleicht auch in dieser Adoption gesehen hat in den letzten 18 Monaten, ist, ChatGPT war neu und dann hat natürlich jeder in den Medien drüber gesprochen und jeder hat es halt mal ausprobiert.
Mhm.
Die Frage ist halt, okay, wer hat sich dann danach wirklich ernsthaft noch damit beschäftigt? Und ich glaube, die meisten, die haben dann ChatGPT für sich insofern innerlich abgehakt, dass sie gesagt haben, hey, ich habe das mal benutzt und ja, war ja so ganz nett, aber manche haben vielleicht den richtigen Nutzen noch nicht für sich erkannt, weil sie eben nicht tief genug dann eben gegangen sind, weil sie sich halt sehr oberflächlich damit beschäftigt haben. Und sobald du das aber mal in diesen Unternehmenskontext bringst und sagst, okay, wir benutzen das jetzt irgendwie nicht, um eine lustige Rede zu schreiben, sondern tatsächlich um ein Angebot zu schreiben oder um Daten zu analysieren oder um halt irgendwie Konzepte zu machen, dann siehst du den Nutzen halt sofort und dann ja, sind die Leute auch sehr schnell so angefixt und sagen, okay, ich möchte eigentlich am liebsten morgen schon all diese Tools eben nutzen. Und dann ist halt eher die Frage, ob die Unternehmen auch in der Lage sind, diese Tools auch einzuführen, beziehungsweise ob sie auch die Zahlungsbereitschaft haben, eben dann für 1000 Mitarbeiter jetzt halt irgendwie x Euro im Monat zu zahlen für diese ganzen Tools.
Brauchen gerade größere Unternehmen nicht irgendwann tatsächlich so eine Art Chief AI Officer oder so?
Diese Stelle, die gibt es ja tatsächlich schon. Also SAP hat zum Beispiel diesen Chief AI Officer eingeführt. Und da geht es ja...
C-A-I-O.
C-A-I-O, ja genau.
Ja, ja, aber ich denke mir so, gerade in so großen Konzernen, ne, wo du irgendwie 100.000 Abteilungen hast, bringt es ja jetzt auch nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und jeder sagt so, ach, wir nutzen jetzt mal das Tool und dann erfährt man irgendwie 2 Jahre später, ah, die anderen hatten den gleichen Bedarf, die haben was ganz anderes benutzt. Also irgendwie musst du doch wahrscheinlich dann auch so eine Art Gesamtstrategie haben, oder?
Genau, also dieses Upskilling-Thema, das wir gesprochen haben, ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil, also ein wichtiger Teil, aber ein kleiner Teil von so einer KI-Strategie. Und KI-Strategie bedeutet ja auch letztendlich, wie können wir KI benutzen, um halt neue Produkte zu entwickeln?
Mhm.
Wie können wir es eben nutzen, um entlang der gesamten Wertschöpfungskette unser Unternehmen eben zu optimieren, ja?
Ja.
Also ob das jetzt irgendwie Marketing ist, Logistik oder in anderen Prozessen. Da musst du natürlich auch noch viel in KI auch investieren. Also du musst in Tools investieren, vielleicht musst du jetzt deine eigenen Modelle eben auch trainieren.
Mhm.
Du musst dich dafür entscheiden, mit welchen, weiß nicht, Cloud-Anbietern du dann eben auch zusammenarbeitest. Das ist ja schon ziemlich weitreichend.
Gerade mal kurz touchiert das Thema, aber Datenstrategie ist ja auch ein Riesenthema.
Genau, und zum Teil aber auch, wie du vielleicht auch mit deinen Daten auch Geld verdienen kannst.
Mhm.
Ja. Jetzt gibt es ja bei OpenAI und ChatGPT, da ist ja so, dass die ja auf der einen Seite von Unternehmen wie der New York Times ja verklagt werden, weil die New York Times sagt, hey, ihr habt doch hier mit unseren Daten eure Modelle trainiert. Das muss noch gelöst werden. Auf der anderen Seite gibt es jetzt eben auch Kooperationen zwischen OpenAI und der Financial Times, dass die Financial Times halt sagt, okay, wir stellen euch die Daten zur Verfügung, ihr dürft die irgendwie nutzen. Und im Gegenzug gebt ihr uns entweder Geld oder helft uns halt dabei, KI bei uns im Unternehmen zu implementieren.
Ja.
Und das ist auch total spannend, weil jetzt ja jedes Unternehmen, das ja auch Daten hat oder auch Datensätze generiert, jetzt ja auf so einer Art Goldmine eben sitzt.
Mhm.
Die Frage ist, okay, wie können wir das Ganze jetzt monetarisieren? Ja? Also wollen wir jetzt die KI-Tools davon abhalten, auf unsere Daten zuzugreifen? Oder wollen wir mit denen irgendwie eine Partnerschaft machen, dass wir eben auch was davon haben?
Da könnte ich mir ja vorstellen, dass gerade deutsche Unternehmen und auch so der Mittelstand wahrscheinlich etwas vorsichtiger ist, oder?
Also generell kann man natürlich beobachten, dass die deutschen Unternehmen, ja, sehr pauschal gesprochen, ich glaube, natürlich noch ein bisschen zurückhaltender jetzt sind, als jetzt klar amerikanische Unternehmen. Aber ich habe den Eindruck, dass auch in Großbritannien und auch in Frankreich die Adoption auch noch mal ein bisschen schneller ist und dass auch dort die Startups noch ein bisschen schneller auch sozusagen auch größer werden und zum Teil dann eben auch sozusagen wirklich global relevante Player dann eben auch schon gebaut haben. Also es gibt halt wirklich jetzt auch in Frankreich eben Startups, die jetzt schon mit Milliarden bewertet sind, die eben da auch ganz gute Large Language Models auch bauen.
Mhm. Wenn du um noch mal auf das Thema Upskilling einzugehen. Also Upskilling heißt ja, ich befähige Mitarbeitende und also bringe ihnen Skills bei. Was sind denn typische AI-Skills?
Also,
was lernen wir bei dir?
Es geht, also im Prinzip geht es darum, dass du erstmal diese 5 bis 10 Tools, glaube ich, in der Breite beherrschst und dann bei gewissen Tools in die Tiefe gehst.
Ja.
Was meine ich jetzt damit? Selbst wenn du jetzt von dir sagst, ich bin eigentlich überhaupt nicht kreativ, ich bin jetzt eigentlich eher ein Zahlenmensch, kannst du total davon profitieren, jetzt auch Bilder produzieren zu können oder Videos produzieren zu können oder eine Webseite bauen zu können. Und auch wenn du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt eigentlich eher Grafikdesigner, ist das total cool, wenn du jetzt mit Hilfe von KI jetzt auch Datenanalyse machen kannst. Mhm. Das heißt, ich glaube, was wir machen wollen, ist, dass wir einen relativ breiten Skillset erstmal aufbauen, dass du eben irgendwie 5 bis 10 Tools beherrschst. Und je nachdem, was sozusagen dein täglich Brot ist, da spezialisierst du dich dann eben 2 bis 3 Tools. Und es geht eben darum, allen erstmal den Einstieg zu geben in die wichtigsten Tools und zu lernen, wie man die jetzt eben bedient im Unternehmenskontext. Und dann gibt es danach eben nochmal Follow-up-Sessions. Das heißt, nach dieser initialen Masterclass, da vergehen dann immer so ein paar Wochen, Monate.
Mhm. Also die ersten 2 Stunden, meinst du?
Die ersten 4 Stunden. Ach so, okay, die ersten 2x2 Stunden. Ja, okay. Genau. Oftmals ist es so, dass nach ein paar Monaten dann eben der Bedarf kommt, zu sagen, hey, jetzt haben wir die Basics super gut verstanden und jetzt wollen wir aber den nächsten Schritt gehen.
Das wäre genau meine nächste Frage. Wie geht es dann typischerweise weiter?
Genau, also entweder machen wir dann nochmal individuelle Sessions. Mhm. Das heißt, dass wir sagen, dass zum Beispiel jetzt das Marketing-Team sagt, okay, wir kennen uns jetzt eigentlich ganz gut aus mit diesen KI-Tools, wollen jetzt aber im Detail noch KI für Social Media Content Production eben einsetzen. Ne? Wir haben aktuell diesen Workflow, kannst du uns dabei helfen, jetzt eben diesen Workflow noch zu optimieren. Das heißt dann eigentlich mehr so eine Sparring-Session, weil sie ja die Basics quasi schon kennen und dann würde ich eben neue Tools und auch neue Prozesse auch vorstellen. Das andere ist eben, ich sag mal so Update-Sessions, dass ich dann auch alle paar Monate dass wir mit manchen Unternehmen auch so eine Art Jour-Fix haben. Das heißt, die hatten alle schon mal das initiale Basistraining und dann machen wir halt einmal im Monat nochmal so einen Jour-Fix und da stelle ich halt auf der einen Seite vor, welche neuen Tools oder Features gibt es eben auch und die Teams, die sagen dann halt, okay, wir benutzen das im Alltag so. Hast du da nochmal einen Tipp?
Wird es nicht irgendwie auch dazu führen zukünftig, wenn wir mal so ein bisschen weiter nach vorne gucken, dass die Abteilungsgrenzen in Unternehmen viel mehr verschwinden, weil ich mir jetzt überlege, so, weißt du, wenn ich jetzt, wie du sagst, ich bin vielleicht ein Zahlentyp und kann jetzt aber auch schicke Folien bauen, also jetzt mal platt gesagt. Ja. Aber wenn mein Spektrum dessen, was ich machen kann, breiter wird, dann touchiere ich ja auch irgendwie ganz andere Bereiche.
Definitiv, also wir werden alle viel mehr zu Generalisten und ich glaube, dadurch wird der Job auch einfach viel mehr Spaß machen. Mhm. Also nehmen wir an, du bist jetzt in einer Konsumgüterfirma, ja. Du bist jetzt irgendwie Produktmanager bei irgendeiner Firma, die Schokoriegel herstellt, ja. Ja. Da ist jetzt ja die Idee zu sagen, hey, ich fände es ja super cool, jetzt einen Erdnuss-Proteinriegel zu machen, ja. Mhm. Und Stand heute ist es vielleicht so, dass diese Idee in deinem Kopf halt irgendwie ist. Und dann musst du jetzt aber irgendwie zu 5 anderen Kollegen gehen oder zu einer Agentur und so weiter, die dir dabei hilft, quasi diese Idee zu realisieren. Mhm. Jetzt kannst du ja selbst mit diesen KI-Tools erstmal sagen, okay, cool, jetzt lass ich mir halt mal mithilfe von ChatGPT mal vielleicht mal die Zusammensetzung von diesem Proteinriegel mal mischen sozusagen. Ja? Mhm. Jetzt mache ich mal eine Webseite dazu. Jetzt mache ich mir mal 10 Visuals für, weiß nicht, für die Verpackung. Ich mache jetzt mal einen Influencer-Werbespot dafür. Ne? Das heißt, du kannst irgendwie ganz, ganz viele Sachen machen. Kannst halt damit viel schneller auch deine Idee eben realisieren. Und bist eben auch nicht so abhängig von Externen. Ja? Mhm. Also gerade da, wo du heute vielleicht viele externe Dienstleister oder Agenturen einkaufst, kannst du jetzt erstmal viel eben selbst machen. Das heißt, wir werden weniger Spezialisierung haben, dass wir sagen, die eine Person, die macht nur die Texte und die andere Person macht nur die Bilder und die andere Person macht nur die Webseite. Sondern ich glaube, wir alle werden zu Generalisten und können halt alle alles so ein bisschen, ich sage mal zu so 70%. Und wenn es dann halt darum geht, ist dann sozusagen, zu launchen oder dem Ganzen den Feinstift zu verpassen, dann können wir immer noch zu den Super-Experten gehen, die sich dann halt wirklich im Detail mit Grafikdesign oder mit Webseitenprogrammierung auskennen.
Ich dachte gerade deren Jobs werden sich wahrscheinlich ja sehr stark verändern. Ne? Also alleine dadurch, dass die Unternehmen schon viel jetzt selber machen können, müssen die, denke ich mal, sehr, sehr stark umdenken und sich anders aufstellen, oder?
Also bei
Agenturen, ja.
Ja, also bei Agenturen ist es ja so, dass es ja Agenturen gibt, die sich als die verlängerte Werkbank verstehen. Ja. Mhm. Das bedeutet ja, die erbringen Dienstleistungen, die relativ einfach sind, aber auf die Kunden einfach keinen Bock haben.
Ja.
Die haben halt keinen Bock, jetzt irgendwie 10 Leute einzustellen, die halt irgendwie Texte schreiben oder Bildbearbeitung machen, auch wenn es jetzt irgendwie keine Rocket Science ist. Mhm. Und deshalb sourcen sie es ja an Agenturen aus. Und ich glaube, diese Art von Tätigkeiten, die können die Unternehmen jetzt wieder insourcen, indem sie es eben mit KI-Tools machen. Mhm. Das heißt, ich glaube, eine Agentur, die muss halt in Zukunft viel mehr Mehrwert stiften und halt wirklich gute Strategien, gute Konzepte eben auch machen, wirklich auch sehr, sehr innovativ sein. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, sozusagen einfache Sachen umzusetzen, ich glaube, das werden die Unternehmen eben ganz stark reinholen. Und das sehe ich ja auch in Gesprächen mit vielen Unternehmen, dass die sagen, hey, wir wollen jetzt ein bisschen Geld sparen, wir schauen uns jetzt mal unsere Agenturleistung an und sehen halt, okay, wir geben im Jahr, weiß nicht, 5 Millionen für Agenturen aus. Mhm. Wie viel Prozent können wir eigentlich realistischerweise davon jetzt eben reinholen?
Ja.
Mithilfe von KI-Tools. Und da werden sich natürlich die Agenturen verändern müssen. Ich glaube, die besten Agenturen, die haben es natürlich auf dem Schirm und bauen jetzt natürlich auch an neuen Services und Dienstleistungen. Und die können am Ende vielleicht sogar große Gewinner von KI sein, weil sie vielleicht immer die Besten darin sind, KI-Tools einzusetzen und damit irgendwie super coolen Content zu erstellen. Aber es wird natürlich auch Agenturen geben, die ja das Ganze so ein Stück weit verpennen dann irgendwann feststellen, na, Moment mal, jetzt kann mein Kunde das plötzlich alles selber machen.
Mhm. Stichwort Agenturen, Theo. Wir sind ja selber eine Agentur. Und ich meine, du weißt ja, wir vermitteln Speaker, wir haben irgendwie eigentlich ein Riesenpotenzial, Sachen auf Social Media zu publizieren, wir haben unseren Podcast und irgendwie denke ich manchmal selber noch so, boah, das ganze Thema Video und Bilder und Prozesse, das muss man doch auch irgendwie verschlanken können. Was würdest du mir denn raten, womit ich starte in unserem Unternehmen?
Also beim Thema Content Creation, da gibt es ein Riesenpotenzial. Also nehmen wir mal an, ihr nehmt jetzt einen Videopodcast auf, ne? Dann haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es ja diese Tools gibt, wie eben dieses Opus, mit dem man dann eben diese Highlight-Clips eben generieren kann. Mhm. Ja? Das heißt, da habt ihr jetzt auf einmal irgendwie 30 TikTok-Clips, die ihr vorher noch nicht hattet. Ist ja mega, ne?
Ja,
ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Dann ist es ja so, dass diese Tools ja das Gesprochene transkribieren. Das heißt, ihr habt erstmal ganz viel Text. So, was macht man jetzt mit diesem Text?
Mhm.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel der KI sagt, fasst mir diesen Text mal SEO-tauglich zusammen, dann habt ihr jetzt zu jeder Podcast-Folge jetzt auch einen SEO-Text. Das heißt, man findet dann eben auch was über das Gespräch, das ihr da im Podcast geführt habt, ja. Weil im Augenblick ist es ja so, ihr habt die Audiodatei und die ganzen Schätze, sag ich jetzt mal, die darin schlummern in dieser Folge, die sind ja so ein bisschen vergraben, ja?
Ja, voll. Oder auch manchmal ist es ja, weißt du, dann setzt sich dann jemand hin und hört so eine Folge irgendwie einmal oder vielleicht auch zweimal durch, um irgendwie die spannendsten Zitate zu finden. So, aber dann sitzt halt da jemand für whatever, ne? 40 Minuten mal zwei oder wie lange auch immer die Folge ist. Solche Sachen kann man doch dann wahrscheinlich auch sich schön daraus ziehen, oder?
Genau, du kannst ja Zusammenfassungen dann eben generieren lassen. Mhm. Du kannst auch zum Beispiel sagen, hey, für diese Podcast-Folge brauche ich ja verschiedene Texte, ja? Ich brauche jetzt einen Text für den YouTube-Post.
Mhm.
Ich brauche einen Text für als Podcast-Beschreibung. Ich brauche irgendwie 5 Headlines für meine Social-Media-Clips.
Mhm.
Ich brauche eine Speaker- Bio oder sowas. Mhm. Ne? Das sind ja alle Texte, die du ja heute verfassen musst, wo sich halt irgendein Mensch dran setzen muss.
Mhm.
Das kann die KI jetzt eben alles automatisch generieren.
Ja, das ist cool.
Es gibt mittlerweile auch Plattformen, die sind auch super cool, die sind noch, glaube ich, in Beta, aber da kannst du all deine Podcast-Plattformen, also deine Podcast-Folgen alle hochladen und dann wird im Prinzip ein großes Archiv draus. Das heißt, ich könnte dann zum Beispiel hingehen zu Disrupting Minds und sagen, hey, Disrupting Minds finde ich total cool. Wo wurde denn mal über das Thema KI gesprochen?
Mhm.
Und dann wird halt aus diesem ganzen Transkript von euren 50 Podcast-Folgen, werden dann zum Beispiel 30 Stellen aus ganz unterschiedlichen Folgen identifiziert.
Cool.
Dann wird gesagt, okay, einmal hat der Theo was über KI erzählt, dann hat eine andere Speakerin was über KI erzählt und die haben auch was über KI erzählt. Und dann könntest du Fragen stellen und sagen, hey, Moment mal, haben die denn unterschiedliche Meinungen zum Thema KI? Und dann wird sozusagen die KI halt all diese Texte quasi sozusagen sich durchlesen und synthetisieren und sagen, naja, also der Theo, der hat eigentlich immer nur die Chancen von KI hervorgehoben und die andere Person, der hat eigentlich eher über die Risiken und über das Thema Datenschutz gesprochen. Ja. Ja, mega cool. War ja ohne KI gar nicht möglich.
Thema Podcast-Cover. Wenn ich jetzt sage, ich will ein neues Podcast-Cover haben, da gibt es doch bestimmt auch irgendwie 10 Tools, die ich nehmen kann, oder? Ich will jetzt, keine Ahnung, ich kann einen schönen Avatar von mir selber, wenn ich jetzt selber aufs Cover komme, nehmen, aber was kann ich noch machen?
Also du kannst ja immer schon einen gewissen Stil dann eben auch für dich definieren, dass du eben sagst, okay, wir haben eine gewisse Stilrichtung, wir haben gewisse Farben, die wir immer wieder verwenden und das dann eben auch sozusagen in dem Tool hinterlegen, beziehungsweise in den Prompt dann eben reinmachen. Dann könntest du zum Beispiel auch sagen, hey, für jede Podcast-Folge hätte ich jetzt zum Beispiel gern ein Cover mit dem Gast als eine Art Comicfigur, als Beispiel. Ne?
Welches Tool würde ich dafür nehmen?
Da gibt es unterschiedliche, aber generell ist ja für Bilderstellung ja mit Journey eben sehr gut. Und da könntest du zum Beispiel auch das Bild von der echten Person quasi hochladen, sozusagen als Teil des Promptes. Und dann sagen, ja, aber jetzt bitte als Simpson oder sowas.
Ja, okay.
Ne? Und dafür musstest du ja früher ja Illustratoren einstellen, die halt irgendwie diese Podcast-Cover gemacht haben. Und das sind ja solche Sachen, die sich ja früher halt nur große Podcasts leisten konnten.
Ja.
Ne? Also Zusammenfassungen zu schreiben, eigene Landingpages zu machen, diese ganzen Transkripte und so weiter. Und jetzt kannst du es eben alles mit KI machen, auch die eigenen Podcast-Cover. Das heißt, auf einmal kannst du ja überlegen, okay, heute sind wir vielleicht einfach nur ein kleiner Podcast und haben gerade mal genug Kappa, um halt irgendwie die Folge aufgenommen zu bekommen und zu publishen. Und morgen sind wir plötzlich eine Media Company, die halt aus einem Podcast irgendwie 50 Assets bauen kann. Clips, Bilder, Zusammenfassungen, SEO-Texte und so weiter. Und das eben mit Hilfe von KI-Tools. Und in der Vergangenheit hättest du dann eben für diesen Job irgendwie, weiß nicht, drei Leute einstellen müssen, die das Ganze für dich machen. Und jetzt brauchst du natürlich immer noch eine Person, die die ganzen Tools bedienen kann.
Klar.
Aber die reicht dann auch, um all diese Assets zu erstellen.
Mhm. Richtig cool. Also seid gespannt auf das neue Disrupting Minds Cover, was wir tatsächlich machen wollen. Also wir werden es mal versuchen. Dann ab der nächsten Folge. Danke dir, Theo.
Genau. Du, ich danke KI zum Media Powerhouse.
Ja, genau. Wir haben jetzt ja viel so über Skills und was ist so dein, was brauchst du, was dein Handwerkszeug? Wie sieht es mit menschlichen Skills aus? Welchen Einfluss hat KI darauf oder wie bedingt sich das gegenseitig?
Also, wenn wir uns das menschliche Gehirn anschauen, da gibt es ja diese zwei Gehirnhälften und die linke Gehirnhälfte ist ja tendenziell für analytische Prozesse zuständig. Ne? Also für Analyse, Logik und so weiter. Mhm. Und die rechte Gehirnhälfte eher für die emotionalen Sachen, also Strategie, Kreativität, vielleicht auch Empathie. Und jetzt gibt es eben gerade so diesen Gedanken, dass die KI-Tools eigentlich primär auf der linken Gehirnhälfte tätig sind. Das heißt, diese ganzen Analyse-Sachen, die können wir tendenziell jetzt an KI eben auslagern. Mhm. Das, was auf der rechten Gehirnhälfte passiert, aber eher nicht. Das heißt, ich glaube, das, was jetzt eben wirklich menschlich ist, ist dann eben diese emotionale Intelligenz. Das sind dann eben auch diese Leadership-Fähigkeiten, die Kommunikation, vielleicht auch Konzepte zu erstellen, Teams zu führen, Leute dann eben auch zusammenzubringen. Mhm. Also ich glaube, diese menschlichen Skills, die werden dann halt tendenziell jetzt noch wichtiger. Und das Spannende ist ja so ein bisschen, dass sich da das Blatt so ein bisschen wendet, weil ich sag mal, in der Vergangenheit war es ja so, dass ja, sagen wir mal, diese Soft Skills eher manchmal so ein bisschen belächelt worden sind und gesagt wurde, nee, studier mal was Ordentliches. Studier mal Ingenieurwesen oder Mathematik oder Physik oder sowas, ne? Weil das wurde ja auch in der Vergangenheit viel besser bezahlt im Durchschnitt, ne? Als jetzt irgendwie, ich sag mal, so weichere Studienfächer. Mhm. Und jetzt können wir in eine Situation reinkommen, in der vielleicht diese ganzen Hard Skills halt alle von KI genauso gut oder besser gemacht werden können. Und das, was KI eben nicht kann, sind dann eben wirklich so eher so diese, sozialen Skills. Das heißt, so ein bisschen der Shift weg von IQ in Richtung EQ.
Ja.
Idealerweise bist du natürlich in beiden Bereichen gut aufgestellt, dass du halt natürlich beide Gehirnhälften gut funktionieren, du aber sozusagen dir noch Support holst von diesen ganzen KI-Tools, aber halt gleichzeitig in diesen Soft Skills dann eben noch stärker wirst. Und ich glaube, das wird aber weitreichende Konsequenzen haben, weil es gibt ja heutzutage ja viele Leute, die ihre Karriere nur auf diesen Hard Skills aufbauen. Mhm. Die sind irgendwie der beste Steuerberater oder die beste Analystin. Und ich glaube, diese Skills, die werden halt sehr relativ schnell durch KI dann eben auch ersetzt werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass du eine reine Karriere aufbauen kannst, indem du halt nur diese Hard Skills kannst und musst dann die anderen quasi noch so on top draufsatteln. Und es wird einfach total spannend sein zu sehen, ob Menschen dann ganz bewusst jetzt eben sagen, hey, ich muss jetzt besser werden in, weiß nicht, Kommunikation, in Leadership und so weiter, um sozusagen da der Welle schon mal so ein bisschen voraus zu sein. Mhm. Oder auch ob Unternehmen vielleicht auch sagen, hey, wenn wir jetzt eben so ein Upskilling machen, dann machen wir halt auf der einen Seite diese KI-Tools, auf der anderen Seite aber auch noch ein ganz bewusstes Investment, auch in diese Soft Skills.
Mhm. Ja, macht total Sinn. Trainierst du das auch?
Tatsächlich ist es ja so, dass...
Das ist eine KI, die Soft Skills, solche Soft Skills gut trainiert.
Tatsächlich das, was wir jetzt hier machen, auch Content und Social Media ist ja auch Teil davon, dass wir auch sagen, wir zeigen uns als Menschen oder sind ja irgendwo auch so Personal Brands.
Ja.
Und ich glaube, das wird halt auch immer wichtiger werden, weil jetzt irgendwelche Inhalte oder Wissen irgendwo herbekommen, das kriegst du halt auch von KI.
Ja,
und dann
klar.
Ist ja die Frage, okay, wem vertrauen die Leute eigentlich? Ne? Für wen haben sie eine gewisse Sympathie?
Ja, und da haben es Menschen wahrscheinlich noch sehr viel leichter als Avatare.
Genau, und in der Vergangenheit hört sich dann immer so komisch an, in der Welt
so
vor KI.
So vorletztes Jahr.
Genau, aber da ist ja so, dass wenn du halt was wissen möchtest, also Wissen haben möchtest, das ist ja ziemlich schwierig zu bekommen, dann musst du ja wirklich halt dann eine Expertin suchen, die das halt schon ziemlich lange macht.
Ja.
Und jetzt gibt es halt das Wissen halt jetzt auf einmal überall, wenn du halt weißt, wie du da halt danach fragen musst. Ja. Und deshalb glaube ich, dass halt dieser reine Expertenstatus, glaube ich, jetzt eben nicht mehr ausreicht. Und deshalb diese Kommunikationsfähigkeiten, wozu dann eben auch Social Media und eben auch dieses ganze Thema Content Creation und Personal Branding ja, dass die ja auch dazugehören. Das heißt, ich glaube, also würde ich jetzt auch jedem empfehlen,
ja,
zu sagen, okay, wenn du was für deine Karriere tun möchtest, dann investiere jetzt noch mehr in Content Creation und Personal Branding. Das war vorher natürlich jetzt auch schon wichtig, aber dadurch, dass KI jetzt eben noch mit dabei ist, wird sozusagen dein Fachwissen relativ gesehen immer unwichtiger und umso wichtiger wird es, dass du dann eben ja einfach halt als Persönlichkeit noch stärker wahrgenommen wirst.
Richtig gut. Das fand ich war schon ein super Schlusswort an die Individuen gerichtet. Was wäre dein Appell an Unternehmen?
Die Unternehmen sollten einfach das Thema KI nicht verschlafen. Also da fehlt mir gerade so ein bisschen der Sense of Urgency, dass die Leute da wissen, dass es es gibt, aber halt nicht konsequent rangehen. Und das ist ja irgendwie ein Thema, ob du jetzt sagst, also jetzt mal das Thema Upskilling betreffend, ja. Ich meine, du hast jetzt irgendwie 100 Mitarbeiterinnen in deinem Unternehmen. Ist ja irgendwie eine Sache, ob du jetzt sagst, okay, 5 können das so ein bisschen oder 100 können das eben sehr gut. Ja. Und dann wäre halt das Ziel zu sagen, nee, also 100 sollen das eben sehr gut können und eben nicht in 3 Jahren, sondern irgendwie übermorgen, ja. Das heißt, die Leute sollten gar nicht jetzt 100 Strategie-Sessions machen, um jetzt nach dem Killer-Use-Case zu suchen von KI. Von wegen, oh cool, jetzt könnten wir hier irgendwie unseren virtuellen Avatar machen. Der Killer-Use-Case ist halt irgendwie 100 Leute so mit produktiv
Basis,
zu machen.
Ja, genau. Mit einem Basis-Skillset auszustatten eigentlich.
Ja,
ne?
Also 100 Leute so produktiv zu sagen wie irgendwie 200 Leute. Ja. Und wenn die das alle können, dann werden die von alleine eben auf coole Use-Cases, auf coole Ideen kommen, weil sie sich ja eben selber helfen können. Vielleicht auch da als Gleichnis, es gibt ja mal so diese Metapher, sollst du den Leuten quasi den Fisch geben oder das Angeln beibringen? Ja? Und dieses Upskilling ist ja genau das, ja. Das heißt, Hilfe zur Selbsthilfe. Du willst den Leuten ja beibringen, wie du es eben benutzt. Und aus meiner Sicht bringt es jetzt nicht so wirklich viel, jetzt zu sagen, hey, wir haben jetzt hier die ganzen Mitarbeiter und denen geben wir jetzt ein KI-Tool, wo sie einmal auf den Knopf drauf drücken und dann kommen da die ganzen Ergebnisse rausgepurzelt, aber sie selbst wissen eigentlich gar nicht genau, wie das funktioniert.
Ja,
ist halt viel wichtiger, dass sie halt selbst ihre Probleme lösen können. Und dieses Prompting ist im Prinzip nichts anderes, als zu sagen, hey, wir geben euch jetzt die Tools an die Hand, dass ihr im Prinzip jedes Problem, das neu auftaucht, dass ihr das im Prinzip jetzt selbstständig angehen könnt, weil ihr jetzt eben die Möglichkeit habt, mit Hilfe von KI diese Probleme zu lösen. Na, das heißt also, mein Rat an Unternehmen wäre wirklich zu sagen, hey, wir dürfen uns da nicht so viel Zeit lassen. Die anderen rennen uns echt davon, die das eben können. Und im Bereich KI wird es aus meiner Sicht eine riesige digitale Schere geben. Also einfach, die auseinandergeht zwischen Leuten, die das eben können und Leuten, die es nicht können. Also sowohl auf individueller Basis. Das heißt, es könnte sein, dass du jetzt mit deiner Kollegin im Office sitzt, ja, und dich interessiert es zum Beispiel überhaupt nicht. Und deine Kollegin ist irgendwie super fit, was KI-Tools angeht. Die wird halt einfach innerhalb von 12 Monaten halt um Vielfaches produktiver sein als du.
Ja.
Die kann einfach viel, viel mehr machen. Und wenn du das jetzt nicht auf eine Person beziehst, sondern halt auf ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, das potenziert sich dann eben total. Und das ist eigentlich das Erste, was Unternehmen machen sollten, wirklich dieses Upskilling. Und wenn du jetzt über eine KI-Strategie sprichst, da gibt es eigentlich auf der Timeline eigentlich so, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig, Upskilling, jeder soll es verstehen. Mittelfristig, wir optimieren alle Prozesse, die es bereits gibt, mit Hilfe von KI. Und langfristig, welche neuen Produkte oder Dienstleistungen können wir jetzt eigentlich mit Hilfe von KI entwickeln, die wir vorher noch nicht entwickeln konnten?
Macht total Sinn. Theo, vielen Dank. Total viel dazugelernt. Wahrscheinlich wir alle. Ist ja unsere Special-Folge, unsere Jubiläumsfolge. Und da wir schon lange zusammenarbeiten, haben wir uns einen Special-Deal überlegt. Also, wenn ihr Bock habt auf das Thema KI Masterclass für euch, für euer Unternehmen, dann schreibt uns noch eine kurze Mail an masterclass@disruptingminds.com und wir sind gespannt, was Theo für uns bereithält.
Genau. Vielen Dank für die Einladung zur Jubiläumsfolge. Ja, hat mir immer total viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen lieben Dank. Viel Spaß noch in Hamburg. Ciao. Das war die 50. Disrupting Minds Episode mit Dr. Theo Pham. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns sehr, euch mit der nächsten Episode ein brandneues Disrupting Minds Podcast-Format vorzustellen. Wann es damit weitergeht, erfahrt ihr in Kürze auf unserem Instagram-Kanal. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis ganz bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.